Detektor FM. Zurück zum Thema.
Zwei krasse Entwicklungen im Syrien-Konflikt gab es in dieser Woche. Erst gab es ja den Giftgasanschlag in der syrischen Provinz Idlib, für den niemand so richtig verantwortlich sein wollte. Jetzt hat Präsident Trump, der sich sicher ist, dass der Anschlag von der Regierung Assads ausging, ein klares Statement gemacht und in der vergangenen Nacht eine Luftwaffenbasis des Regimes mit mehr als 50 Raketen angreifen lassen. Deutschland, die Niederlande und Großbritannien haben sich in dieser Sache bereits hinter Trump gestellt. Auf der anderen Seite steht der große Unterstützer Assads, Russland, die zwar gewarnt waren, aber nicht gerade positiv gestimmt sind durch Trumps Reaktion. Was bedeutet das alles für die Beziehungen zwischen den USA, Russland und Syrien? Das fragen wir Daniel Gerlach, den Chefredakteur des Zenit-Magazins, jetzt hier bei Detektor FM. Hallo, Herr Gerlach.
Ja, hallo.
Barack Obama hat sich in seiner Präsidentschaft ja beim Thema Syrien vergleichsweise zurückgehalten. Wie drastisch ist denn dieser amerikanische Kurswechsel im Syrien-Konflikt mit diesem Angriff?
Ja, ich denke, man muss aufpassen, dass dieser Kurswechsel nicht wie eine optische Täuschung vorkommt, denn meiner Meinung nach zeichnet sich hier noch gar kein wirklicher Kurswechsel ab. Das, was da in der vergangenen Nacht passiert ist, ist im Grunde ein Reaktionsplan, der meinem Eindruck nach schon unter der Obama-Administration ausgetüftelt wurde und den man auch bei einem ähnlichen Vorfall angewendet hätte. Da ist jetzt viel drüber gesprochen worden, viel Medienecho hat es gegeben und diese ganze Aktion hat einen großen Öffentlichkeitseffekt erzielt, aber sie hat vergleichsweise wenig militärischen Effekt gehabt und wenig Schaden angerichtet und ich glaube, das war auch Teil der ganzen Operation. Das war auch intendiert, dass man diesen Schaden möglichst gering hält, aber den Eindruck erweckt, der Präsident ist der Commander in Chief, der lässt keine roten Linien einfach so ungestraft übertreten und kann sein Volk hinter sich sammeln und das wahrmachen, was er immer wieder versprochen hat, nämlich den Respekt und die Ehrfurcht für Afrika von den amerikanischen Streitkräften wiederherstellen.
Wie viel Kalkül, glauben Sie denn, ist tatsächlich dabei? Also Sie deuten ja gerade schon so ein bisschen an, dass es ein kluger Schachzug sein könnte, einmal zu sagen, ich beweise Stärke in dieser Sache für Syrien und auf der anderen Seite ist es auch ein klares Statement Richtung Kuschelkurs mit Russland, gibt es dann doch nicht?
Schauen Sie, ich glaube, die Russen verstehen dieses Spiel ziemlich genau. Und ich denke auch nicht, dass die Russen davon so wahnsinnig überrascht gewesen sind. Für Putin ist ganz klar, diese Effektpolitik, das ist etwas, was er auch betreibt. Im Nachhinein tut er immer so, als sei das alles Teil einer großen Strategie und eines großen Plans. Aber letztendlich, glaube ich, sind eben die Erwägungen und die Motivationslagen, in denen sich Trump befindet, doch recht geläufig. Und insofern denke ich auch nicht, dass wir hier, auch wenn natürlich jetzt viel gepoltert wird, insgesamt muss man doch sagen, ist die russische Reaktion relativ nüchtern ausgefallen, auch wenn Herr Medvedev jetzt nachlegt und sagt, ja, man sei ganz knapp an einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Amerika und Russland vorbeigeschlittert. Ich glaube, das ist alles längst nicht so dramatisch, wie es behauptet wird. Und dieses Theater zu inszenieren, ist auch Teil dieser politischen Auseinandersetzung. Und natürlich möchte Trump und möchten die Leute um ihn herum diesen Malus loswerden, dass sie mit Russland verbündet seien, dass sie unter russischem Einfluss stünden, dass sie obskure Verbindungen nach Russland hätten und so weiter. Und ich glaube, das Spiel derzeit spielen die Russen mit.
Man guckt ja aber trotzdem nochmal mit ein bisschen mehr Spannung unter anderem auf das Treffen in der kommenden Woche. Am 12. April reist der amerikanische Außenminister Rex Tillerson ja dann nach Moskau und trifft sich mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov. Werden die Geschehnisse dann diese Woche Einfluss noch haben auf diese Gespräche oder ist es bis dahin durch?
Natürlich wird das Einfluss haben. Nicht nur auf die Gespräche in der nächsten Woche, sondern das wird natürlich die amerikanisch-russischen Beziehungen prägen, aber ich glaube nicht, dass es sie, dass wir hier, also was diejenigen erzählen, die Amerikaner würden sich in ein neues militärisches Abenteuer in Syrien stürzen, gegen Russland oder wie auch immer, oder dass jetzt ein Pakt aufgekündigt wird, der vorsieht, dass man nicht, also eine Vereinbarung, dass man nicht direkte militärische Konfrontationen gegeneinander eingeht. Ich glaube, das alles wird nicht passieren. Letztendlich haben die Amerikaner, das ist interessant, in der derzeitigen Berichterstattung hat man sehr den Eindruck, als gäbe es einen Widerspruch zwischen der amerikanischen Feststellung, dass der Sturz des Assad-Regimes nicht länger Priorität hat und nicht länger auch für die Amerikaner verbindlich sei, dass Assad geht und diese Militäraktionen in irgendeinem Widerspruch stünden. Das stimmt aber nicht. Sie stehen nicht in einem Widerspruch, denn ein paar Cruise-Missiles auf einen Stützpunkt zu schießen, der übrigens möglicherweise sogar schon teilevakuiert gewesen ist, bedeutet nicht, dass man das Assad-Regime militärisch stürzt, sondern dass man nur es sozusagen disziplinieren möchte nach amerikanischer Logik. Und Da können die Russen natürlich gegen protestieren, aber letztendlich können sie dagegen wenig unternehmen.
Kann es denn überhaupt mehr als eine Disziplinarmaßnahme sein? Man hat ja schon den Eindruck, dass die Menschen in den USA immer noch sehr kriegsmüde sind. Also, dass dieser Angriff vielleicht dann auch erstmal eine einmalige, so ein Warnschuss, so eine Warnschussaktion tatsächlich bleibt.
Ja, und deswegen, glaube ich, kann man auch den Show-Effekt, der damit verbunden ist, hier zu gering bewerten. Denn das ist nach Abwägung aller innenpolitischen Vor- und Nachteile ja bisher der ideale Kompromiss aus, wie ich eingangs sagte, einem maximalen Effekt, aber möglichst geringem Risiko, geringem politischem und geringem militärischem Risiko. Niemandem wehtun, bis auf ein paar arme syrische Soldaten, die da zurückgelassen wurden, weil sie da Wache schieben sollen. Ansonsten, wie gesagt, scheint der Schaden sehr gering zu sein, auch für das Assad-Regime. Und ich glaube auch nicht, ich glaube, es ist vielleicht, es gibt einen anderen Punkt, den ich hier in dem Zusammenhang sehr interessant finde. Das syrische Regime und Russland sind eigentlich immer als Sieger aus dem Wettbewerb um Wahrheiten hervorgegangen. Wenn man nicht wusste, was Sache war, und da gehören zum Beispiel solche Giftgasattacken dazu, dann gab es einen Widerstreit der Narrative, einen Widerstreit der Versionen und der Deutungsmöglichkeiten. Und wenn keine Klarheit herrscht, nicht mal bei den Vereinten Nationen, dann gewinnen immer diejenigen, die sowieso die Macht in den Händen halten. Das war deswegen so, weil sowohl die Obama-Regierung als auch die Europäer zum Beispiel in der Vergangenheit sich doch ein Stück weit um Fakten geschert haben und versucht haben zu rekonstruieren, was passiert ist. Und wenn sie das nicht konnten, wurden sie sehr kleinlaut und zurückhaltend. Die Trump-Administration scheint sich dafür weniger zu interessieren. Sie interessiert sich nicht für die Recherche von Fakten, sondern sie interessiert sich für Erzählungen und Narrative, ihre Versionen und für große Gesten und symbolische Aktionen. Und das kann möglicherweise, auch wenn man damit jetzt noch nicht so rechnet, der russischen und der syrischen Strategie in Syrien viel gefährlicher werden, als man denkt, ohne dass Trump seinerseits derjenige wäre, der jetzt Truppen nach Syrien schickt und versucht, das Regime direkt zu stürzen.
Man kann ja gefühlt sehr leicht sehr zynisch werden, wenn man über so eine Schachspielerei spricht zwischen den USA und Russland. Kann dieses Einschreiten der USA in Syrien denn überhaupt irgendwas bewegen in diesem Syrien-Konflikt? Oder ist es wirklich nur ein Säbelrasseln auf einer ganz anderen Ebene?
Da, wo die Amerikaner derzeit was bewegen, das kann man positiv oder negativ bewerten, ist, dass sie massiv wirklich mit allem, was das an militärischem Material zur Verfügung steht, kurdische Streitkräfte und die sogenannten syrischen demokratischen Kräfte unterstützen und auch Spezialkräfte einsetzen, um von Norden, Nordwesten her und Nordosten die Hauptstadt des sogenannten Islamischen Staates in Syrien zu erobern, um diese Organisation Daesh zu stürzen. Das ist das Wahlkampfversprechen gewesen und da möchte Trump zeigen, dass er der Commander in Chief ist und dass er dieses Versprechen wahrmacht. Die Zerstörung des Assad-Regimes oder die Entthronung Assads steht da weiterhin nicht auf der Agenda. Und da haben sich unter Trump diejenigen durchgesetzt, die auch vor der Wahl, auch unter Obama noch gesagt haben, unsere Priorität sollte nicht Assad sein, unsere Priorität sollte auch nicht die Unterstützung der Freien Syrischen Armee oder anderer sunnitisch-arabischer Kräfte sein, sondern wir müssen gemeinsam mit den Kurden gegen den Islamischen Staat vorgehen. Und das war die Position des Pentagons in Washington auch vor Trump und die hat sich durchgesetzt und die scheint sich auch weiterhin durchzusetzen. Und solange das nicht erledigt ist, und das wird sehr lange dauern, wird man sich, denke ich mal, mit dem Assad-Regime nur an zweiter Stelle befassen.
Die politische Lage im Syrien-Konflikt wird nicht einfacher, auch nicht nach dem amerikanischen Raketenangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt des Assad-Regimes in der vergangenen Nacht. Was das für Syrien bedeutet, was es für die USA und Russland bedeutet, darüber habe ich mit Daniel Gerlach gesprochen, dem Chefredakteur des Zenit-Magazins. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.